Ja, herzlich willkommen bei Aktiv Radio, dem Podcast der Aktivreha hier in Freiburg. Bei uns erfahrt ihr alles über Fitness, Therapie und einen gesunden Lebensstil. Ich bin eure Gastgeberin, Sophia, und heute ist auch der liebe Tobi wieder zu Gast.
Hi, Sophia.
Hi. Na, was ist denn heute unser Thema?
Heute haben wir für euch das Thema, oder werden wir sprechen über antientzündliche Ernährung. Sehr oft so, wenn man an Entzündung denkt, dann denkt man oft gleich an irgendwas Schlimmes oder irgendwas Schlechtes. Aber grundsätzlich ist ja erstmal eine Entzündung was relativ Normales. Ich denke, jeder hat schon mal eine kleine Entzündung gehabt, wenn man sich irgendwie, wenn man eine kleine Verletzung hat, man schneidet sich in den Finger und die Wundheilung beginnt, dann ist eine akute Entzündung ein völlig natürlicher Vorgang und auch notwendig. Meistens treten Symptome auf wie Schmerz, es wird rot, es wird so ein bisschen wärmer, ist vielleicht auch leicht geschwollen. Wenn man sich jetzt den Finger geschnitten hat, kann man vielleicht den Finger auch nicht mehr so gut bewegen oder beugen. Das sind ganz normale Entzündungszeichen und meistens sind die nach ein paar Tagen oder ein bis zwei Wochen sind diese Entzündungszeichen weg. Wenn jetzt Entzündungsreaktionen nicht richtig ablaufen und über mehrere Wochen anhalten, also sagen wir mal, man hat nach drei, vier Wochen immer noch Entzündungszeichen, dann spricht man schon eher von einer chronischen, lokalen Entzündung. Und bei unserem Thema heute, antientzündliche Ernährung, gehen wir eher auf die chronisch-systemische Entzündung ein, das heißt, die noch deutlich länger unter Umständen besteht, und da steht nicht die Verletzung im Vordergrund, sondern da geht es eher beispielsweise um Diabetes, Rheuma, Magen-Darm, Schilddrüsenerkrankungen, Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da können eben diese chronische systemische Entzündung vorhanden sein oder entstehen.
Ja, Arthrose gehört ja auch dazu.
Genau, ja. Und wir wollen euch jetzt heute so ein paar Tipps geben, wie ihr diese Entzündung beeinflussen könnt. Nummer 1?
Genau, das sind die Antioxidantien. Ist vielleicht für viele, haben sie den Begriff schon mal gehört, aber manche wissen vielleicht nicht ganz genau, was das ist. Vielleicht zum Begriff Oxidation, das ist eine chemische Reaktion. Wenn man es genau betrachtet, ist es eine Sauerstoffaufnahme mit Elektronenabgabe. Und genau diese Elektronenabgabe spielt im Körper eine Rolle. Und zwar können bei der Oxidation bzw. im Körper dann durch verschiedene Stoffwechselvorgänge freie Radikale entstehen und die dann sind sozusagen so Unruhestifter im Körper und können aber auch durch die verschiedene Umweltfaktoren, durch UV-Strahlung oder zum Beispiel auch durch Rauchen, können die entstehen. Und diese Antioxidantien, Anti heißt ja gegen, können diese freien Radikale sozusagen einfangen, nenne ich es mal, oder halt die davon hindern, dass die irgendwelche Prozesse irgendwie verursachen im Körper, die schädlich sind. Genau. Wo sind denn die so drin? Weißt du das?
Die Antioxidantien? Ja, zum Beispiel in Obst und Gemüse. Ich denke, jeder hat schon mal so einen Apfel gesehen, wie er anfängt zu oxidieren. Wenn man den Apfel aufschneidet und man lässt den einfach so da liegen und der wird relativ schnell, fängt er an, braun zu werden. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel von einem oxidativen Prozess. Deswegen macht man ja meistens dann auch, wenn man irgendwas mit Äpfeln macht, dass man da ein bisschen noch so Zitronensaft zum Beispiel drauf träufelt, also quasi Antioxidantien drauf träufelt, damit eben dieser Apfel nicht oxidiert und nicht braun wird. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Also in Obst und Gemüse ist es auf jeden Fall drin, deswegen wäre der erste Tipp schon mal, möglichst frisches und farbenfrohes Obst und Gemüse mit einzubeziehen. Wem das vielleicht eher schwieriger fällt. Man kann natürlich auch tiefgefrorenes Obst und Gemüse kann man genauso nehmen, weil die auch ihre Qualität beibehalten durch das Eingefrieren. Man sollte auf jeden Fall, wenn man eine Hauptmahlzeit zu sich nimmt, dann sollte auf jeden Fall Gemüse am besten mit dabei sein und nach Umständen vielleicht dann auch die Hälfte vom Teller bedecken und vielleicht nicht gerade andere Dinge. Man kann natürlich auch Gemüse sehr gut als Snack essen, dass man vielleicht dann doch mal statt, auch wenn es vielleicht schwer fällt, der Schokolade am Abend zu dem Film oder so, dann vielleicht doch mal so ein paar Gemüsestangen mit Kräuterquark isst zum Beispiel.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Gesellschaftsproblem, dass Gemüse voll, also bei vielen Menschen mehr so als kleine Beilage gesehen wird. Und dann denken die, ah, man muss da ja gar nicht so viel essen. Aber genau das ist ja eigentlich gerade so das, die wichtigste Nahrungsquelle, sage ich mal, eine der vielen.
Ja, man kann ja mal schauen, ihr könnt auch mal zu Hause schauen, wie viel Gemüse, also an Gewicht, wie viel Gemüse esst ihr zu Hause? Ist es pro Tag? Also wenn ihr es vielleicht mal euch eine Woche anschaut und ihr rechnet es mal auf den Tag runter, wie viel ist es tatsächlich? Ist es vielleicht 100 Gramm? Ist es 200 Gramm? Ne? Also es gibt da schon auch, Studien, die dann eher so in Richtung gehen von ein halbes Kilo oder 600 Gramm Gemüse pro Tag, natürlich aufgeteilt in viele Portionen, und dass die sowohl positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden haben, aber natürlich auch das Krebsrisiko senken, das Risiko für koronare Herzkrankheit, für Schlaganfall, senkt den Blutdruck, das Risiko für Typ-2-Diabetes und so weiter. So viele Erkrankungen, wo eine regelmäßige Gemüsezufuhr, aber natürlich auch Obstzufuhr, wobei man bei Obst wieder schauen kann, dass man das mengenmäßig ein bisschen geringer hält, weil es halt dann doch mehr Kohlenhydrate oder Zucker enthält. Aber guck da einfach mal, wie viel esst ihr da am Tag.
Genau, ich habe zum Beispiel sagt man ganz oft, dass man so ein Verhältnis von 3 zu 2 hat, also insgesamt 5, dass man 3 verschiedene Gemüsesorten zum Beispiel isst am Tag und 2 Obst. Also dass Gemüse auf jeden Fall wichtiger ist als Obst.
So, dann unser zweiter Tipp.
Mir ist gerade noch zufällig gerade was eingefallen zum ersten Tipp, sorry. Und zwar, wenn ihr dann Obst isst, gerade zum Beispiel bei Äpfel, dann ist natürlich wichtig zu wissen, dass vor allem die Antioxidantien in diesen Randschichten oder Randschichten enthalten sind. Also die Äpfel, wenn möglich, nicht schälen, sondern die waschen auf jeden Fall und dann mit Schale essen. Das wäre nämlich gut. Dann, sonst habt ihr natürlich diesen Effekt von den Antioxidantien deutlich weniger. Genau. Dann der zweite Punkt sind, dass man auf gute Fette achtet. Vor allem stehen da die Omega-3-Fettsäuren im Vordergrund. Omega-3 ist einfach, das beschreibt eigentlich so die Strukturformel mehr, wie so eine Fettsäure aussieht, aber das ist für euch jetzt gar nicht mal so wichtig, sondern für euch wäre vielleicht wichtig, wo genau das alles drin ist.
Also haben wir Omega-3 zum Beispiel, ist ja vor allem in fetten Seefisch oder Fisch drin, wie jetzt Lachs, Sardinen, Forellen oder Thunfisch, wobei man eben auch immer schauen muss, wie viel Omega-3 da am Ende tatsächlich drin ist. Aber eben vor allem das Omega-3 senkt nachweislich auch Entzündungen. Deswegen ist es so wichtig. Wer natürlich jetzt kein Fisch isst beispielsweise und vielleicht eher auf Öle, wie zum Beispiel jetzt auch Leinöl zurückgreift, da muss man wissen, dass die Umwandlung von der Alpha-Linolensäure, schwieriges Wort, dass die Umwandlungsrate in EPA und DHA, das sind die wichtigen Verbindungen, dass die sehr, sehr schlecht ist. Ne? Da muss man schon schauen, ob man dann vielleicht Öle hat, vielleicht auch Leinöl, wo zusätzlich noch EPA und DHA extra noch zugeführt ist oder dabei ist. Oder man müsste sich Gedanken machen über eine, über eine Ergänzung von Omega-3. Aber das müsste man dann im Einzelfall dann besprechen.
Genau, vielleicht wenn ihr dann zum Beispiel Leinöl oder Walnussöl, Rapsöl, so die klassischen Öle verwenden wollt, dann ist es auf jeden Fall wichtig zu wissen, wie ihr die beim, wenn ihr was zu essen macht, wie ihr die verwendet. Weil diese Öle sind sehr hitzeempfindlich. Also benutzt die nicht zum zum Beispiel irgendwie Fleischbraten oder irgendwas in der Pfanne anbraten, weil sonst gehen euch diese Fettsäuren kaputt und ihr habt nicht diesen gesundheitsfördernden Effekt. Genau, deswegen, man nennt diese Öle auch kaltgepresste Öle, deswegen ist wichtig, dass ihr die kalt sozusagen zu euch nimmt. Also zum Beispiel in einem Salat oder so, dass ihr die Öle als Salatsoße mit einbindet. Leinsamen zum Beispiel könnt ihr auch super im Salat mit einbringen. Oder vielleicht im Müsli oder so. Da, wichtig ist natürlich, gerade zum Thema Ballaststoffe, dass ihr da dann gleichzeitig viel Wasser aufnimmt, dass ihr die Ballaststoffe auch gut aufnehmen könnt. Genau, ich glaube, das ist eine gute Überleitung zum Thema Ballaststoffe.
Ja, dann machen wir als dritter Tipp oder dritter Punkt. Die Ballaststoffe oder dass man vielleicht unter Umständen schauen sollte, dass man die Ballaststoffe vielleicht etwas erhöht. Wo sind Ballaststoffe drin? Allen voran natürlich in Vollkornprodukte, also zum Beispiel Vollkornbrot sind welche drin. Man kann natürlich auch andere Vollkornnudeln, Flohsamen, Gemüse, auch in Obst, vor allem der das Obst, wo die Schale noch dran ist, sind Ballaststoffe drin. In verschiedenen Bohnenmischungen sind Ballaststoffe drin. Wenn ihr jetzt die Lebensmittel, die wir jetzt oder ich jetzt gerade aufgezählt habt, wenn ihr da schon einige davon esst, dann könnt ihr wahrscheinlich auch sicher sein, dass ihr da genug Ballaststoffe auch zuführt. Also da ist auch erwiesen, dass beispielsweise Vollkorn oder Vollkornprodukte auch das schlechte Cholesterin und das Gesamtcholesterin senken und auch Typ 2 Diabetes, Koronarherzerkrankungen, Schlaganfall und einige Krebsarten auch das Risiko vermindert. Und zudem habt ihr den Vorteil, wenn ihr diese Lebensmittel zuführt, dass ihr auch gleichzeitig Vitamine und Mineralstoffe auch zuführt.
Genau, Ballaststoffe haben halt die Eigenschaft, dass sie vom Körper nicht verdaut werden, sondern die können zum Beispiel eben das schlechte Cholesterin binden und das dann sozusagen aus dem Körper rausschleusen. Und eben dann ist halt dafür umso wichtiger, dass Ballaststoffe dann besonders mit viel Wasser aufgenommen werden. Also nicht nur irgendwelche Softdrinks oder Apfelschorle oder so trinken, also auch wichtig, ganz viel Wasser einfach nur. Das kann Leitungswasser sein, kann Sprudel sein, wie es für euch am angenehmsten ist, wie ihr es gerne trinkt, aber versucht auch mal nur normales Wasser zu trinken. Genau, das wäre, glaube ich, auch der nächste Tipp, dass man eben viel Wasser aufnimmt.
Genau, also der vierte Tipp für eine gute Überleitung, das Wasser oder die Wasseraufnahme. Muss man auch wieder im Einzelfall schauen, wie viel Wasser man am Tag letzten Endes trinken muss. Muss man auch schauen dann zum Beispiel, wie viel man vielleicht auch schon über Obst und Gemüse zuführt, weil eben auch Obst und Gemüse zur Hydration vom Körper beiträgt. Und da muss man natürlich schauen auf das Alter von der Person. Man muss schauen, was macht die Person auch vom Beruf, irgendwie eine körperlich schwere Arbeit beispielsweise. Ist man eher viel draußen, wo man vielleicht auch im Sommer viel in der Sonne dann beispielsweise arbeiten muss? Macht man zusätzlich noch Sport? Also wie sieht die Alltagsaktivität auch aus? Das hat natürlich Einfluss auf den Flüssigkeitsbedarf, deswegen kann man da schwierig jetzt pauschale Angaben machen. Aber wichtig ist auf jeden Fall, meistens ist es so, wenn man Durstgefühl hat, dann ist es meistens auch schon ein bisschen zu spät. Ne? Also wenn ihr regelmäßig Durst habt, dann kann das schon sein, dass ihr dann über den Tag hinweg auch zu wenig trinkt.
Also ich merke das vor allem, wenn ich zu wenig getrunken habe, ich kriege richtig stark Kopfschmerzen. Ich habe dann so einen richtigen Brummschädel und dann muss ich erstmal richtig viel trinken. Vor allem gerade abends, dann ist aber auf jeden Fall gut, dass ihr das noch nachholt. Das ist besser als gar nichts. Ich kenne aber auch viele, die können einfach nicht viel trinken. Die sollen halt natürlich dann versuchen, über den Tag verteilt, dass sie vielleicht im Moment dann nicht viel trinken, aber dass sie dann das sich häufiger zum Trinken bewegen, dass sie dann insgesamt dann doch vielleicht ihre 1-2 Liter, vielleicht sogar 3 Liter haben, dass sie dann auch keine Kopfschmerzen oder irgendwas in der Art kriegen. Genau. Ich kenne auch Freunde, die haben zum Beispiel so eine App auf dem Handy, wo sie manchmal zum Trinken aufrufen, gerade bei denen, die sehr wenig trinken. Das kann helfen, muss aber nicht. Ich habe es selbst auch probiert, aber ich vergesse dann auch irgendwie einzutragen, wenn ich was getrunken habe. Das bringt nicht immer was. Aber wäre vielleicht, wenn es vielleicht für den einen oder anderen funktioniert, wenn es den einen zum Trinken bewegt, dann wäre das ja schon mal auch nicht schlecht. Oder was mir geholfen hat, ist, dass meine Trinkflasche hat eine relativ große Öffnung. Also ich habe so eine normale Sporttrinkflasche und die hat aber nicht so eine kleine Öffnung, wie jetzt zum Beispiel bei so einer, kennt ihr bestimmt diese Radflaschen, wo man beim Rennrad zum Beispiel vorne reinsteckt, wo so eine kleine Öffnung, wo man so saugt. Genau. Und meine hat eben eine große Öffnung, dann kommt relativ viel gleichzeitig raus und dann trinke ich auch irgendwie komischerweise automatisch mehr.
Also mit der Flasche ist auf jeden Fall eine gute Idee, oder ihr macht euch eine Flasche Wasser voll oder nehmt euch eine Flasche Wasser irgendwie mit und sagt euch, ihr wollt die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wollt ihr die Flasche dann leer haben. Ne, vielleicht dann, dass ihr eine Flasche habt, die ihr dann von morgens bis um die Mittagszeit trinkt und dann vielleicht nochmal eine Flasche, die ihr dann von mittags bis Arbeitsende oder bis gegen Abend dann trinkt, dann seid ihr vielleicht sowieso nochmal im Sport, dann habt ihr vielleicht auch nochmal Trinkflasche, wo ihr während dem Sport dann nochmal trinkt oder danach. Und den Rest, den hat man meistens, wenn man dann eben auch Obst und Gemüse am Tag zuführt, hat man da meistens auch nochmal Wasser. Das darf man auch nicht vergessen. Hat man da meistens dann schon genug. Jetzt kommen wir zum fünften Tipp, haben wir vorher auch schon mal kurz erwähnt gehabt. Das sind die Vitamine und Mineralstoffe bzw. Mängel vorzubeugen. Also das wiederholt sich manchmal so ein bisschen. Wir haben jetzt schon ein paar Tipps ja gehabt, wo Obst und Gemüse eine Rolle spielt, sei es jetzt bei den Antioxidantien, sei es bei den Ballaststoffen oder sei es bei der Wasseraufnahme. Auch bei Vitamine und Mineralstoffe, da steht natürlich auch wieder das Gemüse und Obst natürlich auch wieder weit vorne. Was man allerdings auch nicht vergessen darf, ist zum Beispiel über das Fleisch, Fisch oder Milchprodukte aufgenommene Vitamin B12. Es geht ja heute um das Thema antientzündliche Ernährung und da ist eben auch das Vitamin B12 spielt da eine entscheidende Rolle. Also muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen, wenn ihr jetzt Vegetarier oder Veganer beispielsweise seid, dann muss man sich auf jeden Fall auch über das Vitamin B12 Gedanken machen, muss das vielleicht dann auch mal messen lassen und schauen, ob man da eventuell einen Mangel hat. Genauso wie mit dem Vitamin D, was man ja hauptsächlich über das Sonnenlicht eigentlich genug aufnimmt, sofern man über die Sommerzeit genug in der Sonne war. Sofern es hier in Deutschland mal wieder sonnig war, da haben wir ja auch ganz unterschiedliche Jahre, wo man denkt, der Sommer ist vorbei und es war sehr, sehr wenig Sonne. Und wenn vielleicht mal Sonne war, dann musste man vielleicht arbeiten, und wenn man fertig war mit Arbeiten, dann war vielleicht auch schon wieder bewölkt. Also manchmal ist es vielleicht auch nicht einfach, genug Sonnenlicht abzukriegen, aber normalerweise ist es möglich. Bei den meisten Menschen reicht es aus, wenn man 10, 15 Minuten Sonneneinstrahlung im Gesicht, an den Armen und an den Beinen bekommt, zumindest an den meisten Tagen in der Woche, und dann ist eigentlich auch der Vitamin-D-Bedarf gedeckt, und es wird auch im Körper gespeichert. Das heißt, wenn man genug Sonne über mehrere Monate auch hinweg jetzt bekommen hat, dann kann das auch über den Winter reichen. Nur ist es eben häufig so, dass man sich vielleicht auch, bevor man aus dem Haus in die Sonne geht, sich vielleicht schon schön dick mit Sonnencreme eincremt und dadurch die Vitamin-D-Produktion behindert, oder die kann gar nicht stattfinden. Oder vielleicht zwar in die Sonne geht, aber vielleicht dann doch mit langer Hose und Pulli draußen ist, vielleicht noch eine Mütze anhat. Ja, also man behindert sich da vielleicht manchmal dann selbst, dass man die Vitamin-D-Produktion da richtig ankurbeln kann. Und das muss man dann büßen im Winter oder spätestens dann im Frühjahr, wenn der Vitamin-D-Spiegel dann dementsprechend niedrig ist, dann ja, bekommen wir das gesundheitlich zurück. Das Immunsystem ist stärker geschwächt, man ist anfälliger für Erkrankungen. Osteoporose ist ein ganz großes Thema. Man fühlt sich auch schlechter, also auch emotional spielt es auch eine ganz große Rolle. Also Vitamin D da auch ganz, ganz wichtig.
Genau, ich glaube, da vergessen auch viele eben, dass es nichts bringt, wenn man rausgeht und man ist eigentlich, wenn es vielleicht noch kalt ist oder so, man ist halt dick eingepackt und die Haut kriegt fast keine Sonne ab, dann bringt es halt eben nichts. Dann haben wir noch unseren letzten Punkt.
Genau, der sechste Tipp ist eigentlich auch relativ simpel und sollte eigentlich auch jeder wissen, dass man auf vor allem auf stark verarbeitete Lebensmittel besser verzichten sollte. Das heißt vor allem auch auf Lebensmittel, wo vielleicht auch viel zugesetzter Zucker drin ist. Man kann sich ja immer auch so vereinfacht so die Zutatenliste anschauen hinten drauf, ne? Und wenn man 10 Minuten braucht, um die Zutatenliste zu lesen, dann kann man sicher sein, dass es wahrscheinlich ein sehr stark verarbeitetes Lebensmittel ist. Und wenn es vielleicht dann nur 2, 3, 4 Zutaten hat oder vielleicht überhaupt keine Zutatenliste braucht, das ist natürlich dann das
Gemüse oder Obst.
Richtig, richtig. Das ist natürlich das Beste dann. Dann weiß man schon, dass man das da auch ja, auf dem richtigen Weg dann auch ist.
Also vielleicht, das wissen vielleicht gar nicht so viele, aber bei der Zutatenliste immer das, was als allererstes steht, das ist, davon ist am meisten in dem Lebensmittel drin. Genau, also oftmals steht da Zucker oder Salz recht weit vorne oder Wasser, oder manchmal wird Zucker, das ist natürlich auch gemein, wird, da steht dann gar nicht Zucker, sondern gibt zahlreiche Varianten, wie man, also es gibt natürlich verschiedene Zuckerarten, stehen manchmal halt dann ganz andere Namen da und man denkt, das ist irgendwas anderes, aber es ist schlussendlich dann doch Zucker. Und so wird es halt so ein bisschen versteckt, dass es für den Verbraucher halt nicht gleich ersichtlich ist.
Genau. Was man vielleicht ja, im Zusammenhang mit Entzündungen, oder manchmal entstehen ja auch Entzündungen so im Zusammenhang damit Verletzungen, was man vielleicht auch noch grundsätzlich sagen kann, dass man vielleicht das auch nicht vergessen, ist die ausreichende Zufuhr von Eiweiß oder von Proteinen. Man denkt ja immer, okay, ist vielleicht nur im Fleisch drin oder im Fisch, aber es gibt genügend andere Quellen, wo man Protein oder genügend Eiweiß zuführen kann. Also Eiweiß kann man sagen, Eiweiße, Proteine, das sind die Bausteine des Lebens, die sind unverzichtbar, die sind auch für Heilungsprozesse sind die unverzichtbar, für den Erhalt oder von Aufbau von Muskulatur ist es wichtig. Also man, ohne Eiweiß, ohne Proteine kann man keine Muskulatur aufbauen. Da kann man noch so trainieren, trainieren, so viel man will. Man wird keine Muskulatur aufbauen, wenn man nicht genügend Eiweiß, Proteine, also Baustoff zuführt. Ist auch wichtig für Hormonbildung, Enzyme, auch Antikörperbildung. Das heißt, wenn man zu wenig Protein zuführt, führt das auch wieder dazu, dass das Immunsystem geschwächt ist und man einfach für Erkrankungen anfälliger ist. Es gibt ja so Richtlinien oder Empfehlungen. Ist auch immer mal ganz gut, wenn ihr mal vielleicht über ein paar Tage oder mal eine Woche hinweg schaut, was ihr für Lebensmittel zu euch nehmt und auf wie viel Gramm Protein ihr kommt. Und man kann sagen, so die allgemeine Bevölkerung sollte man auf jeden Fall auf 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sollte man da kommen. Das heißt, angenommen ihr wiegt 60 Kilo, dann solltet ihr auf jeden Fall auf 60 Gramm Eiweiß pro Tag kommen. Lässt sich relativ einfach zusammenrechnen. Ihr schaut einfach auf das Lebensmittel, schaut, wie viel Eiweiß das enthält, rechnet es mal grob zusammen, oder ihr habt vielleicht auch eine App, wo das für euch macht, wo ihr nur das Lebensmittel eintragen müsst, und dann schaut mal, ob ihr mindestens auf 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ob ihr da hinkommt. Was man nicht vergessen darf, je älter man wird, also gerade ältere Erwachsenen, steigt der Bedarf. Ne? Also wenn man älter wird, steigt der Bedarf. Wenn ihr vielleicht Erkrankungen habt oder ihr seid verletzt, steigt der Bedarf, weil der Körper muss ja Reparaturprozesse ankurbeln. Dann solltet ihr schon eher schauen, dass ihr so ungefähr auf 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn ihr 60 Kilo wiegt, dann solltet ihr schon schauen, dass ihr auf 90 Gramm Eiweiß pro Tag auch kommt. Und je nachdem, was ihr für einen Sport macht, kann das unter Umständen sogar noch mal höher liegen. Ihr könnt schauen, dass ihr das Eiweiß so ein bisschen verteilt, dass ihr jetzt nicht einmal Eiweiß auf einmal zu euch nehmt, sondern wenn ihr Frühstück, Mittagessen, Abendessen zum Beispiel habt, dass ihr einfach diese 90 Gramm beispielsweise auf 3x30 Gramm beispielsweise aufteilt, dann habt ihr da auf jeden Fall eine optimale Versorgung. Das ist grundsätzlich wichtig, sowohl bei um Entzündungen zu beeinflussen, positiv dann zu beeinflussen oder zu reduzieren, aber ist grundsätzlich wichtig.
Genau, dann sind wir auch schon fast am Ende. Wir haben natürlich wieder eine Aktivaufgabe für euch. Und zwar sollt ihr für euch feststellen, was denn euer Bedarf ist. Ihr habt jetzt 6 Punkte gehört. Vielleicht war der ein oder andere dabei, wo ihr gemerkt habt, oh, da muss ich mich noch ein bisschen verbessern. Gerade so vielleicht was Trinken angeht, oder bei mir ist, ich muss auch ein bisschen aufschauen mit Eiweißen oder ja auch mit dem Trinken jetzt gerade wieder. Genau, dass ihr versucht vielleicht euch 1-2 Sachen rauszupicken und die versuchen umzusetzen. Genau, vielleicht gerade zur Wiederholung nochmal, welche 6 Punkte das waren. Das war als allererstes die Antioxidantien, dann waren es die guten Fette, die Omega-3-Fettsäuren, die Ballaststoffe, dann die Wasseraufnahme, dass man eben ganz viel Wasser trinkt, das nicht vergisst, die Vitamine und die Mineralstoffe im Thema Vitamin D und zum Schluss natürlich eben der Verzicht auf so stark verarbeitete Lebensmittel und der Stichwort Eiweiße. Ansonsten war es das. Hoffentlich habt ihr wieder was Neues gelernt und werdet es in eurem Alltag umsetzen. Falls ihr nochmal spezifische Fragen habt dazu oder irgendwie was euch aufgefallen ist, könnt ihr uns natürlich gern anschreiben oder uns auch hier in der Reha anfragen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, bleibt gesund und aktiv!
Ciao zusammen!